Wir schauen jetzt 45 Jahre in der Geschichte zurück, und zwar auf den 1. September 1981. An diesem Tag besetzte eine Gruppe Sinti, darunter Romani Rose und Hildegard Lagren, das Archiv der Universität Tübingen. Sie schauen dort Materialien durch, Bilder, Listen. Es sind rassenideologische Akten aus der NS-Zeit. Unsere SWR-Kulturreporterin Caroline Jevens weiß mehr über die Hintergründe dieses Tages und wir sprechen jetzt darüber. Hallo Caroline.
Hallo.
Nimm uns doch mal nochmal zurück in der Zeit. Was ist denn an diesem Tag im September 1981 passiert da im Archivkeller der Eberhard-Karls-Universität?
Ja, das war genau wie heute ein Dienstag vor 45 Jahren. Es waren 18 Sinti, eine Gruppe, die sich zusammengetan hatte und dort das Kellerarchiv besetzte. Und die forderten, dass das aufgeschlossen würde, weil sie wussten, dass dort sehr schwerwiegende Akten liegen, die sie betrachten wollten. Es wurde dann schließlich auch aufgeschlossen und unter einer Aufsicht durften sie dann die Materialien durchsehen. Das wurde auch damals gefilmt von einem Reporter vom SWF. Also da gibt es Filmaufnahmen, die sehr ergreifend sind und zeigen, was für Materialien sie da entdeckt haben. Und die Forderung war dann, dass diese Materialien schnellstmöglich aus diesem Archiv an das Bundesarchiv übergeben werden, sodass sie quasi in Hand des Staates sind und nicht mehr im Universitätsarchiv liegen.
Und was für Dokumente hat die Gruppe dort im Archiv dann gefunden?
Da waren sehr viele Fotos dabei, Porträtfotos, Fotos von Familien, Vermessungen, Zeichnungen. Es waren Finger- und Handabdrücke dort, die dort lagen und unter anderem meterlange Stammbäume. Also da versuchte man in der NS-Zeit Verwandtschaftsverhältnisse von Sinti- und Roma-Familien quasi aufzuschlüsseln und nachzuzeichnen und auch sogenannte Mischlingsgrade zu erfassen. Also das war hochideologisches, rassenideologisches Material, was dort über Jahrzehnte lagerte.
Wie kam dieses rassenideologische Material denn dann nach Tübingen?
Erhoben wurde das Material am Reichsgesundheitsamt in Berlin. Also dort war die Rassenhygienische Forschungsstelle, die sogenannte Rassenhygienische Forschungsstelle, angesiedelt. Geleitet wurde die von Robert Ritzer. Das war eben ein Rassenforscher, der sich auf, in Anführungszeichen, Sinti und Roma spezialisiert hatte. Er war einer der wichtigsten Wegbereiter des Völkermords an den Sinti und Roma, weil er seine Ideologie in Pseudoforschung verpackte. Und einer seiner Mitarbeiterinnen war Sophie Erhardt, eine Anthropologin, die das ganze Material nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit an die Universität Tübingen nahm, wo sie dort auch noch forschte und ab 1957 als Professorin lehrte.
Und wie kann das sein, dass dann die Professorin Sophie Erhardt dort dann noch so lange weiter gelehrt hat? Also gab es keine Konsequenzen für die Menschen, die in diesen pseudowissenschaftlichen, in Anführungsstrichen, Forschungsfeldern gearbeitet haben?
Das kann man genauso sagen. Also Sophie Erhardt war noch sehr lange unbehelligt an dieser Universität. Sie wurde in den 60ern pensioniert und auch das Material zu verwenden wurde ihr untersagt. Allerdings schaffte sie es immer wieder, das dann irgendwo zum Beispiel an die Uni Mainz zu bringen, dort damit weiterzuarbeiten. Mhm. Ich habe mich unter anderem mit Frank Reuter unterhalten, der Geschäftsführer ist von der Antiziganismus-Forschungsstelle an der Uni Heidelberg. Mhm. Er führte unter anderem an, dass einfach in der Adenauer-Republik die Verdrängung dieses Völkermords noch sehr stark vorhanden war. Ähnliches sehen wir auch beim Holocaust bzw. der Shoah. Aber bei Sinti und Roma war das nochmal auf eine Weise verstärkt, weil Sinti und Roma gar keine Lobby hatten, international schon gar nicht und eben auch nicht dort und nicht in Baden-Württemberg und allgemein in Deutschland. Das kam dann alles wirklich erst später mit der Bürgerrechtsbewegung in den 70ern.
Jetzt sind die Dokumente bis 1981 ja noch im Archiv geblieben, also noch eine ganz schön lange Zeit. Was würdest du sagen, rückblickend, hat das für die Sinti und Roma denn damals bedeutet, diese Dokumente dann endlich in der eigenen Hand zu halten?
Da würde ich gerne auch noch mal Frank Reuter zitieren, der sich vor allem auch mit visuellem Antiziganismus beschäftigt hat und sich vor allem diese Fotos angeschaut hat. Und er betonte, dass diese Bilder natürlich Typologien darstellen sollen, also eine entmenschlichte Version von Darstellung von Gesichtern und Menschen, aber sie auch sich dann verändern durch die Zeit. Also das sind teilweise die letzten Überbleibsel oder Relikte und Aufzeichnungen von Menschen, die in diesem sogenannten Poraimos, also dem Völkermord an den Sinti und Roma, ermordet wurden. Und für diese Familien sie heute noch einen sehr großen Erinnerungswert haben oder sich daraus entwickelt. Also es hat so eine Zweischneidigkeit, dieses Material.
Also ein persönlicher Erinnerungswert für die Sinti und Roma, aber eben auch eine Hilfe, um den Primus zu legitimieren, weil der wurde ja auch erst in den 80er Jahren erst anerkannt.
Genau, das war 1982 und das ist natürlich die große Dimension auch dieses Bestandes, dass er zeigt, ja, welches Ausmaß diese Verfolgung von Sinti und Roma hatte.
Jetzt sind die Dokumente heute im Bundesarchiv, du hast vorhin schon angesprochen. War denn unter den Dokumenten auch Beweismaterial, mit dem Täter dann überführt werden konnten? Gab es irgendwelche Konsequenzen daraus?
Das war die große Hoffnung von der Gruppe, die damals das Tübinger Archiv besetzte. Allerdings tat sich dann auf, dass 20.000 Gutachten verschwunden waren und die auch bis heute verschollen sind. Das waren explizite Rachegutachten, die man verwendet hatte, um, sage ich mal, aus der Perspektive der NS-Zeit, in Anführungszeichen, Wertes von unwertem Leben zu unterscheiden und wer deportiert wurde und wer nicht. Und man hätte diese Akten durchaus als Beweismaterial heranziehen können. Die ja wichtigen Figuren genannt waren schon Robert Ritter und Sophie Erhard. Es gab noch einige andere, wurden nicht belangt für ihre Taten. Also es wurden einige Strafverfahren eröffnet, aber dann wieder eingestampft oder auch gar nicht erst eröffnet.
Aber der Tag in Tübingen war trotzdem wichtig für die Aufarbeitung, oder?
Ja, durchaus. Also die Besetzung des Tübinger Uni-Archivs ist eine von drei großen Ereignissen dieser Zeit. Vorangegangen waren die Gedenkveranstaltungen in Bergen-Belsen und der Hungerstreik in Dachau, die das erste Mal so mediale Aufmerksamkeit für den Völkermord generierten. Und die Besetzung des Tübinger Uni-Archivs war dann ein drittes, weiteres Ereignis. Und dann eben ein Jahr später wurde der Völkermord anerkannt. Also es ist durchaus ein sehr zentrales Ereignis gewesen.
Das sagt Caroline Jebens aus unserer SWR-Kulturredaktion. Wir haben zurückgeschaut auf die Besetzung des Tübinger Uni-Archivs vor 45 Jahren. Vielen Dank fürs Gespräch, Caroline.
Ich danke.